Guten Morgen. Ihr seht, hier vorne habe ich euch zwei Möbelstücke mitgebracht. Mir wurde heute Morgen schon gesagt, es wirkt ein bisschen wie ein Trödelmarkt hier auf der Bühne. Aber keine Sorge, das hat seinen Sinn. Einmal habe ich hier, wie ihr sicher schon erkannt habt, einen Badezimmerschrank. Sehr deutlich das, was man meistens über dem Waschbecken aufhängt und ein paar Sachen reinstellt. Und das andere hier, was würdet ihr sagen? Ja, es ist ein Bücherregal. Ein schönes und guten festen Holz. Und rein äußerlich kann man hier eigentlich schon sehr gut erkennen, wofür diese beiden Möbelstücke gemacht sind. Das eine würdest du den Waschlappen oder die Zahnpasta reintun, ins andere halt eher, ja, die Bücher und nicht andersherum. Und es wäre schon, man könnte schon machen, man könnte jetzt die Seife ins Bücherregal legen, aber irgendwie wäre es unpassend. Der Inhalt würde nicht zum Gegenstand passen. Und darum geht es auch in der heutigen Predigt. Um so einen passenden Inhalt zu dem, was es eigentlich ist. Zum Anfang wollen wir aber mal den Text lesen. Und ich habe ihn heute euch in der Schlachtübersetzung mitgebracht. Und ich weiß, dass er etwas komplizierter formuliert ist. Aber keine Sorge. Wir gehen es Schritt für Schritt durch. Ich habe einfach nur den Eindruck, dass ich hier damit besser den Inhalt weitergeben kann. Also, wir lesen erstmal den ersten Teil, das ist Epheser 4, 17 bis 24. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben bereits letzte Woche gehört, dass Paulus, nachdem er 3 Kapitel lang über die Herrlichkeit und Größe Gottes und all dem, was Jesus für uns getan hat, geschrieben hat, jetzt im zweiten Teil des Epheserbriefes praktisch wird und uns auffordert, nun durch unser Lebensstil auf diese Botschaft zu reagieren. Denn die Botschaft von Jesus, der sich selbst dahingegeben hat, um uns zu retten, der unsere Schuld und Sünde auf seine Schulter nahm und bis in den Tod seinem Vater im Himmel gehorsam war, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, ja, diese Botschaft ist lebensverändernd. Wenn man diese Liebe und Gnade begreift, die Gott für uns jeden Einzelnen empfindet, dann verändert sich mein ganzes Leben, mein Denken, mein Handeln. In Jesus ist mir alles gegeben. Wie kann ich dann noch jemand anderem was vorenthalten? Wie kann ich dann nur noch nur mich selbst kreisend leben, wenn ich doch alles in ihm habe? Und hier in diesem Text spricht Paulus erneut davon. Wir sollen nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die übrigen Heiden. Denn wer Gott nicht kennt, ja, der wandelt bzw. lebt in der Nichtigkeit seiner Sinne. Jetzt fragt man sich, was genau heißt das? Nichtigkeit seiner Sinne, das heißt, er ist auf das ausgerichtet, was keinen bleibenden Wert hat. Nichtiges, Unwichtiges. Denn wenn wir die überschwängliche Liebe Gottes kennenlernen, dann verstehen wir, dass das Streben nach Glück, der Versuch, uns selbst ein gutes Leben zu schaffen, ja, die Suche nach Freude in Besitz oder Beziehungen, ja, das alles ist vergeblich. Denn allein in Christus haben wir wahres Leben. Wir sollen also nicht so leben ausgerichtet auf Dinge, die vergänglich und vergeblich sind, denn unser Verstand ist nicht länger verfinstert, wie es hier von denen gesagt wird, die Gott nicht kennen. Sie sehen Gottes Wirken und seine Gnade nicht und leben dann natürlich nicht so, wie es ihm entspricht. Ja, aber warum? Sie leben nicht, wie es ihm entspricht, weil sie nicht glauben, dass Gott wirklich ist, wer er ist. Und warum glauben Menschen nicht? Eigentlich nur aus zwei Gründen: Unwissenheit und Verhärtung. Entweder weil sie von ihm nichts wissen, oder weil sie von ihm nichts wissen wollen. Entweder wissen sie es nicht oder sie wollen es nicht wissen. Kennen wir Jesus als allmächtigen, liebenden Retter und Herrn nicht, so kennen wir ihn nicht oder lehnen ihn ab, dann werden wir auch kalt gegenüber seinem Wesen und dem, was sein Wesen fordert. Lehnen wir das vollkommene Gute ab, so werden wir auch abgestumpft. Wir erkennen nicht mehr, dass Dinge, die wir tun oder denen wir nachjagen, nicht Erfüllung bringen, sondern Schaden anrichten. Im Vers 19 wird von einer unersättlichen Gier gesprochen. Und das klingt so unglaublich negativ, zu sagen, dass Menschen von einer unersättlichen Gier erfüllt sind. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir jeder Einzelne von uns absolut gut kennt. Nämlich dieses Gier, diese Sehnsucht, dieses Verlangen danach, Leben zu finden. Und wir suchen danach, ohne Unterlass, nach Leben, nach Sinn, nach Abenteuer, nach dem etwas Empfinden, nach Liebe und Annahme, nach dem wahren Ich, nach dem wahren Leben, dem wirklichen Frieden, im Einklang mit einem Selbst. Und dabei wird jegliche Grenze moralisch oder auch biologisch überschritten in dieser Suche. Und ich glaube, das ist etwas, was wir um uns herum sehen, diese unersättliche Gier, weil sie etwas suchen, was sie nur in Jesus finden können. Wahres Leben. Aber Vers 22 macht so deutlich in einem kleinen Nebensatz, dass diese Begierden, ja, die betrügen uns. Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der alte Mensch, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Alles, was wir denken, was wir brauchen, worin wir denken, dass wir finden, was uns wirklich Freude, Frieden oder Leben schenken könnte. Ja, diese Dinge betrügen uns, wenn sie nicht Gott sind. Sie verführen und am Ende zerstören sie uns, denn nichts in dieser Welt ist bleiben, nichts kann unsere Tage verlängern. Niemand auf dieser Welt wird uns vollkommen und ohne Wenn und Aber lieben wie Gott, der liebende Schöpfer. Und nichts und niemand kann uns von unserer eigenen Schuld und Last befreien als Jesus allein. Nur in Christus finden wir zu uns selbst. Denn dann finden wir zu dem, der uns geschaffen hat. Und erkennen in ihm, was es wirklich bedeutet, zu leben. Und wenn wir Christus kennengelernt haben, die Wahrheit, die Jesus selbst ist, erfahren und angenommen haben, dann sind wir nicht mehr in dieser Jagd gefangen. Sind nicht mehr verfinstert, nicht mehr im nichtigen Denken. Denn dann hat ein vollkommener Wandel stattgefunden. Dann sind wir von einem Badezimmerschrank zu einem Bücherregal geworden. Ganz was Neues wurde gebaut, neu zusammengebastelt. Den alten Menschen, den haben wir abgelegt und den neuen haben wir angezogen. Wir sind folglich neu gemacht. Und dieser neue Mensch entspricht Gott. Das steht im Vers 24. Er ist neu geschaffen in Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, eine Vollkommenheit, die Gottes moralischen Maßstab entspricht. Ja, und in Heiligkeit, eine Reinheit, die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer ermöglicht. Und all diese Dinge basieren auf der Wahrheit, kommen aus der Wahrheit, die ja, wie wir in Vers 21 gelesen haben, Jesus selbst ist. Also wir haben den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen. Aber haben wir das wirklich? Oft fühlt sich das gar nicht so an. Leben wir nicht teilweise genauso wie davor? Genauso, als würden wir Gott überhaupt nicht kennen? Ist es etwas, was ich ständig neu machen muss, das ich nie vollkommen schaffe, aber dann habe ich auch keine Hoffnung, weil ich werde niemals Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit völlig anziehen können, nicht aus mir heraus? Oder ist es schon erledigt, aber wenn das so ist, ja, warum sieht mein Leben dann genauso aus wie bei allen anderen häufig? Bin ich wirklich anders als die Menschen in den Vers 17 bis 19? Wegen diesen Fragen habe ich diese Woche einige Zeit damit verbracht, mein Altgriechisch-Wissen aus der hintersten Ecke meines Gehirns zu kramen. Und mit Hilfe von ein paar Hilfsmitteln, denn ich bin sehr ehrlich, ich kenne noch ziemlich 3 Vokabeln und das ist wie und der, die, das, alles andere ist weg. Also mit Hilfe von vielen Hilfsmitteln habe ich die Verse 20 bis 24 versucht zu übersetzen. Und was dabei von zentraler Bedeutung ist, sind die Zeitformen, in denen die Verben ablegen, erneuern und anziehen stehen. Vers 22, 23 und 24. Und jetzt muss man dafür wissen, dass Zeitformen im Altgriechischen nicht so sind wie bei uns in der deutschen Sprache. Im Deutschen gibt es Gegenwart, Vergangenheit, zweite Vergangenheit, dritte Vergangenheit, was halt noch weiter zurückliegt. Und noch zwei Formen dazu ist Zukunfts, der Zukunft. Aber es sind alles Formen, die ganz klar eine zeitliche Dimension ausdrücken, ein zeitliches Denken. Ob es davor oder halt danach passiert ist. Im Altgriechischen waren sie irgendwie nicht so wirklich daran interessiert, wann das passiert ist. Es ging ihm vielmehr um den Fortlauf oder die Art und Weise, wie das passiert ist. Es ist ein bisschen schwer auszudrücken, also will ich es einfach mal am Beispiel der Zeitformen, die auch in dem Text vorkommen, erklären. Nämlich dem Präsens und dem Aorist. Typischerweise wird der Präsens mit Gegenwart und der Aorist mit der ersten Vergangenheit übersetzt. Aber das sind nur Hilfsübersetzungen. Man kann nämlich den Aorist auch für eine Gegenwartserzählung hernehmen, also ja, verwirrend. Aber was viel wichtiger ist, als wann es passiert ist, war ist es, wie es passiert ist, beziehungsweise noch passiert. Wird der Präsens gebraucht, dann weiß der Leser, dass es um eine noch fortlaufende, andauernde Handlung geht. Es ist immer noch am Passieren. Es ist immer noch so. Es ist etwas, was immer wieder, also regelmäßig wiederholt am Geschehen ist oder auch der Versuch, diese Handlung auszuführen, wird immer und immer wieder geschieht. Also es ist fortlaufend. Dagegen, wenn der Aorist verwendet wird, weiß der Leser, dass diese Handlung nicht fortlaufend, sondern auf einen bestimmten Punkt bezogen ist. Sie ist zusammenfassend gemeint. Das ist passiert, es ist jetzt so. Egal wie komplex oder andauernd diese Handlung in sich eigentlich ist, es ist jetzt zusammengefasst. Es ist eine Tatsache, dass geschehen ist. Ihr merkt also, Übersetzen wird spannend, denn wie willst du jetzt diese Aspekte in deine Übersetzung einfließen lassen? Aber diese Aspekte sind auch super wichtig, denn hier finden wir die Antwort auf die Bedeutung der Verse 22 bis 24. Die Verben ablegen und anziehen stehen nämlich im Aorist. Dass wir den alten Menschen abgelegt haben und den neuen Menschen angezogen haben, das ist geschehen, egal wie komplex das in sich dieser Handlung ist, sie ist geschehen. Das musst du nicht mehr bewirken, das hat Gott bereits getan. Das hat er getan, als er dich von den Toten lebendig gemacht hat, wie wir in Epheser 2 lesen. Das hat er getan, als du in der Taufe mit Christus gestorben und auferstanden bist. In Römer 6 lesen wir davon. Das hat er getan, als Jesus als Sündloser für unsere Verfehlungen starb, damit wir nun Leben in ihm haben dürfen. Das hat er getan, als du dich ihm unterwarfst, deine Schuld bekanntest und umgekehrt bist von deinen selbstsüchtigen Wegen. Das hat er getan, als du dein Vertrauen auf ihn geworfen hast, und nicht länger versucht hast, Gerechtigkeit oder Leben aus dir selbst heraus zu schaffen. Und wenn du dich ihm noch nie zugewandt hast, noch nicht dein Herz für ihn geöffnet hast, dann darfst du wissen, das wird er tun, sobald du dich ihm zuwendest. Diese Zusage besteht, er wird uns völlig neu machen. In 2. Korinther 5, 17 bis 18a lesen wir, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. In Christus sind wir ein neues Regal, ein komplett neues Möbelstück. Aber warum, Tabea, fragst du jetzt vielleicht, warum bin ich dann noch so, wie ich bin? Warum lebt nicht jeder Christ um mich plötzlich ganz anders, komplett heilig? Warum kämpfen wir immer noch mit Sünde und Schuld und selbstsüchtigen Gedanken? Lass uns nochmal unsere Möbelstücke hier betrachten. Gott hat dich genommen und dich umgebaut. Er hat dein Material verändert, aus Plastik hat er Holz gemacht. Er hat deine Form verändert, deine Farbe, deine Größe, alles. Aber deine Gewohnheiten, dein Inhalt, deine Denkstrukturen, deine Haltungen, oh, ja, die sind irgendwie noch stehen geblieben im Regal. Die gehören da zwar eigentlich überhaupt nicht hin, die Zahnbürste ins Bücherregal, das Handtuch da rein oder die Shampoo. Eigentlich gehören sie eindeutig ins andere, aber irgendwie sind sie noch da. Der Inhalt ist irgendwie noch da geblieben. Und so ist es auch mit dem neuen Menschen. Wir sind neue Menschen. Wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland glaubst, dann bist du neu gemacht. Dann ist dir in Jesus vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit zugesprochen worden und diese sieht Gott, wenn er dich anschaut. Weil er dich durch Jesus ansieht und nach dieser urteilt er am Ende deines Lebens, nicht nach deiner eigenen Gerechtigkeit, nicht nach deinen eigenen Leistungen, Stärken oder Gewinnen, nein, er schenkt uns die ewige Gemeinschaft mit ihm oder halt auch nicht, basierend auf der Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu, ob wir diese annehmen. Allein das ist die Frage, ob wir in aller Demut dieses Geschenk angenommen haben. Aber auch wenn wir dieses Geschenk annehmen, sind wir noch nicht befreit mit dem Kampf mit Sünde. Weil davon sind wir erst dann befreit in dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Solange wir hier auf Erden leben, wird es uns so ergehen, wie es in Galater 5, Vers 17 beschrieben wird. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Ja, ein ständiger Streit. Ja, ein innerlicher Kampf bis zu dem Tag, bis wir für immer befreit sind. Ja, weil dieser Streit existiert, weil in uns noch alte Gewohnheiten, Denkmuster, Haltungen rumstehen, die vom alten Regal noch sind, ja, weil Lügen noch unser Denken prägen, deshalb sollen wir fortlaufend erneuert werden im Geist unserer Gesinnung, Vers 23. Und ihr habt es gerade eben bereits mit reingenommen, fortlaufend, wiederholend, immer weiter. Das Verb erneuern steht im Präsens passiv. Es ist eine Handlung, die andauert, die ständig wiederholt wird und ist eine Handlung, die an uns geschieht. Mein Denken, ja nicht nur mein Denken, meine Haltung, meine Gesinnung erneuern lassen. Als ich diesen Text gelesen habe, musste ich tatsächlich erstmal das Wort Gesinnung googeln, weil ich es nicht wirklich fassen konnte. Ich habe schon verstanden, was es heißt, aber nicht richtig erfassen können. Und da habe ich eine Definition gefunden und da steht, die Gesinnung ist die durch Werte und Moral begrenzte Grundhaltung bzw. Denkweise eines Menschen, die den Handlungen, Zielsetzungen, Aussagen und Urteilen des Menschen als zugrunde liegend betrachten werden kann. Also einfach gesagt, es geht um meine tiefsten Gedanken, meine Grundhaltung gegenüber dem Leben, das, was mich antreibt und mich prägt und wovon halt alles andere auch irgendwie geprägt wird oder daraus fließt. Und diese Grundhaltung muss tagtäglich erneuert werden. Und dieses Erneuern hat zwei Seiten. Einerseits sehen wir hier ein Passiv, also wir werden erneuert. Denn seien wir ehrlich. Wie verändere ich aus mir heraus, wie ich grundsätzlich denke und fühle oder wonach ich mich orientiere? Das geht nur, indem ich mich in der Gegenwart Gottes erneuern lasse. Indem ich all das zu seinem Thron bringe, indem ich mit ihm Zeit verbringe, über ihn nachsinne, ihn betrachte. Der Mensch, mit dem du die meiste Zeit verbringst, dem wirst du ähnlicher werden, ganz unbewusst. Das kannst du gar nicht verhindern. Und so mehr du dich mit einer Sache auseinandersetzt, desto mehr wird dein Denken davon geprägt. Und so ist es auch mit Jesus. In 2. Korinther 3, 16 bis 18 lesen wir Folgendes. Sobald er sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke, beziehungsweise der Schleier, weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir dürfen, Gott hat uns die Augen geöffnet, Jesus hat uns das gezeigt, dass wir Jesus sehen dürfen. Und wenn wir ihn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in das Bild, was wir dort sehen. Die Herrlichkeit, die er ist. In erster Linie ist es deine und meine Aufgabe, Gott anzuschauen. Ja, Gott zu lieben. Voll Freude, ihn zu betrachten. Das Anschauen seiner Herrlichkeit hat die Kraft, uns zu verwandeln. Wir sind berufen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzem Leib, mit ganzer Seele. Wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, dann werden wir Jesus ähnlicher werden. Wenn wir uns auf den Sohn Gottes konzentrieren, der alles für uns getan hat, wenn wir unseren Blick auf ihn richten und seine Ehre suchen, dann werden wir erfahren, was es heißt, wirklich als neue Menschen zu leben. Wir haben das Vorrecht, die Herrlichkeit des Herrn sehen zu dürfen. Wir haben das Vorrecht, Jesus als den erkannt zu haben, der er ist, der Messias, der Sohn Gottes. Wir haben durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, dass wir nicht länger verfinstert sind in unserem Denken, dass wir nicht länger Nichtigem, uns Betrügendem, Zügellosem hinterherlaufen. Wir haben absolut unverdiente Gerechtigkeit und Heiligkeit zugesprochen bekommen. Und deshalb wollen wir uns doch täglich in seiner Wahrheit erneuern lassen, in seinem Wort und in seiner Gegenwart. Weil in seinem Wort lernen wir, wie er denkt und handelt, und in seiner Gegenwart erfahren wir seine Macht, Kraft und Herrlichkeit. Hier wird unsere Gesinnung, unsere Haltung, ja unser Denken von ihm geprägt und erneuert. Und in der Gemeinschaft mit ihm werden die alten Dinge, die jetzt nicht mehr zu unserem neuen Leben passen, ausgeräumt. Wie dieses Shampoo aus dem Regal. Und neue Haltungen, Denkweisen, moralische Urteile eingeräumt. Bücher, die hier hingehören, ins Bücherregal. Und gleichzeitig sollen wir das auch ganz praktisch im Gehorsam einüben. Ich werde nicht immer das fühlen oder voll überzeugt sein, dass was Jesus von mir möchte, wirklich das Beste ist. Aber weil ich ihn liebe und ihn als Person, als wunderbar kennengelernt habe, will ich ihm gehorchen. Und hier kommt jetzt der Aspekt rein, dass die Wörter ausziehen und anziehen nicht im Passiven stehen. Es gibt Dinge, die wir aktiv ablegen müssen, ausschneiden aus deinem und meinem Leben, und andere hingesetzt werden. Hinsetzen. Also das Denken erneuern lassen in der Gemeinschaft mit Jesus und gleichzeitig ganz praktisch aus- und anziehen, aus- und einräumen im liebenden Gehorsam. Weil wir seine Herrlichkeit sehen, weil wir wissen, es ist absolut wert, von ihm geliebt zu sein und ihn zu lieben. Und wie das dann ganz praktisch aussehen kann, lesen wir im zweiten Teil unseres Predigttextes heute, die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gibt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Hier führt uns Paulus 5 ganz praktische Haltungen und damit auch Handlungen auf, die ausgetauscht werden sollen. Und wichtig ist dabei das ausgetauscht. Nicht nur wegräumen, weil räume ich einfach ein Regalbrett frei. Wie viele von euch haben ein leeres Regalbrett bei euch in der Wohnung stehen? Seien wir mal ehrlich. Sobald da was frei ist, dann kommt irgendwas anderes hin. Und wenn es genau die gleichen Dinge dahin kommen, dann hey, ja, da ist ja Platz. Ob das jetzt also hinpasst oder nicht. Und so ist es auch mit Denkweisen und Gewohnheiten. Versuchen wir nur was abzulegen, nicht mehr so zu denken oder so zu handeln, weil wir wissen, es passt eigentlich nicht zu dem, dem wir jetzt dienen. Aber eignen uns nicht neue Denkweisen und Gewohnheiten an, lernen wir nicht wirklich, wie es jetzt sein soll, was Gott denkt. Dann fallen wir ganz, ganz schnell wieder in alte Muster rein, in altschlechte, nicht durchdachte und vor allem nicht von unserem Herrn und Retter Jesus geprägten Denkweisen und Gewohnheiten. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur das Alte abzulegen, sondern auch Neues anzunehmen. Und das wird diesem Abschnitt super deutlich, weil bei all diesen Sachen, die Paulus hier aufzählt, gibt er uns immer das, was wir ablegen sollen und das, was wir annehmen sollen und tatsächlich noch eine Begründung dazu. Und ich möchte die 5 Punkte, die tatsächlich eine eigene Predigt wert wären, jetzt einfach durchgehen. Erstens Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ja, was sollen wir tun? Wir sollen das ablegen, was nicht dem entspricht, auf der unsere Heiligkeit und Gerechtigkeit basiert. Alles, was nicht der Wahrheit entspricht. Lüge, Unehrlichkeit, Heuchelei, das hat keinen Platz unter uns als Christen. Die Wahrheit sollen wir sprechen, natürlich in Liebe und Gnade, das kommt später auch nochmal, aber das, was wahr ist. Und warum? Weil wir Glieder sind, weil wir ein Leib sind. Und wie soll die Gemeinde ein Leib sein und der Körper Christi hier auf Erden, wenn wir nicht untereinander ehrlich sind? Vor allem, wenn es um unsere Schuld und unser Versagen geht. Spielen wir uns gegenseitig nur was vor oder öffnen wir uns gegenseitig und bekennen, wo wir zu kämpfen haben, wo wir Hilfe brauchen, wo wir versagt haben? Die Wahrheit, die Jesus selber verkörpert und verkündigt, was wir in Vers 21 gelesen haben, ist die Grundlage unserer Heiligkeit und Gerechtigkeit. Nur weil er durch und durch wahr ist und in dem wandelt und handelt, was Gott, vor Gott Realität ist, können wir Rettung und Leben haben. Und von dieser Wahrheit soll unser ganzes Leben geprägt sein. Also legt ab die Lüge und die Täuschung und die Unehrlichkeit und die Heuchelei und lasst dein Denken von Wahrheit prägen. Von Jesus, von seinem Wort, denn die Wahrheit schenkt Freiheit. Zweitens, Verse 26 bis 27. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gibt auch nicht Raum dem Teufel. Bitte beachte, hier steht nicht, zürnt nicht, werd nie zornig. Die Bibel verlangt niemals von uns, niemals wütend zu werden, denn es gibt Dinge, die sind ungerecht. Und es gibt Dinge, die sind falsch. Und darüber dürfen wir auch zornig werden. Müssen wir sogar in gewisser Weise, wenn wir es nicht tun, dann wäre es ja eine, tun, das wäre so eine Gleichgültigkeit. Und das wäre nicht Liebe. Liebe, die auch Gott für uns hat. Wenn Gott zornig wird über diese Welt und was Menschen tun, dann ist das ein Ausdruck seiner Liebe, weil er genau weiß, was diese tun, verletzt und zerstört sie und andere. Und da schreit sein Herz auf und so darf auch unser Herz aufschreien, soll es sogar, wenn wir mitbekommen, wie jemand ausgeschlossen und niedergemacht wird. Wenn wir hören, wie Menschen aus Gier und Egoismus andere berauben und töten. Wenn wir mitbekommen, dass Verbrechen ungestraft bleiben und schöngeredet werden. Doch pass auf. Sagt uns diese Stelle, pass auf, lass dem Zorn nicht zügellosen Raum. Der Zorn des Menschen tut nicht, was Gott gefällt, Jakobus 1, Vers 20. Pass auf, denn dieser Zorn kann ganz schnell in Bitterkeit, in Rachegedanken, in ungerechten oder selbstgerechten Handeln übergehen. Pass auf, wenn wir diesen Zorn in uns wachsen lassen und immer wieder innerlich dahin zurückkehren, dann geben wir damit dem Teufel Raum in uns. Wir geben ihm Anhaltspunkte, uns in die Sünde zu verführen. Die Sache ist, wir dürfen zornig werden über die Sünde und wir sollen einstehen für Gerechtigkeit. Aber wir sollten niemals aus Zorn handeln. Wir bringen unseren Zorn vor Gott und wollen uns von seinem Denken, seiner Treue, ja seiner Gnade, seiner Weisheit leiten lassen. Und werden wir uns für Gerechtigkeit einsetzen und den Ausgeschlossenen mit hineinnehmen, den Niedergemachten aufbauen und den Egoismus und die Gier ansprechen, überlassen wir es trotzdem dem Herrn der Heere, der von sich gesagt hat, die Rache ist mein. Wir leben Gnade und Liebe, weil wir diese empfangen haben und wissen, Christus wird wiederkommen und Gerechtigkeit bringen. Also lasst uns den Zorn ablegen. Nehmt ihn nicht mit in den neuen Tag und lasst uns Gottes Sicht und seine Gedanken über diesen Menschen annehmen, der über die Sünde zürnt und sie trotzdem unendlich liebt und sie zur Umkehr führen möchte. Drittens, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Legt ab, dass ihr auf Kosten anderer lebt. Ob es ist, dass ihr von dem anderen nehmt, weil ihr haben wollt, was er hat, oder dass ihr dessen Ressourcen aufbraucht, weil ihr zu faul oder zu stolz seid, selber was zu machen und zu erarbeiten. Legt ab eine Haltung im Herzen, die aufs Nehmen aus ist, auf mich schauen und auf uns schauen, dass ich genug habe. Und starke Worte. Harte Worte. Das sollen wir ablegen. Und wir sollen annehmen eine Haltung, die bereit ist, sich einzusetzen. Ja, die bereit ist, sich etwas kosten zu lassen, jemand anderem geben zu können. Denn das ist die Haltung der Liebe, die Christus für uns hat. Er hat es sich alles kosten lassen, um uns zu befreien und uns Rettung zu ermöglichen. Die Bibel ruft uns auf zum Fleiß, auf zum Einsatz. Sie ruft uns auf zu arbeiten, einen Job nachzugehen und uns dort einzusetzen, aber nicht zum Eigenzweck. Auch nicht, damit du Reichtum für dich hast, sondern damit du ein Segen werden kannst für andere. Damit du anderen in Not helfen kannst. Das ist Nächstenliebe. Nicht für mich tue ich es, sondern um Gottes Liebe praktisch werden zu lassen. Für den Fall der Fälle, dass es notwendig ist, jemand anderem zu helfen. Wenn wir als Gemeinde diese Haltung annehmen, jeder Einzelne, dann werden wir nicht nur ein Segen füreinander, wenn wir mal in Not geraten, sondern auch ein Segen für unsere Nachbarschaft, unsere Stadt, unseren Staat. Und damit zeigen wir die Liebe, die wir empfangen haben. Wir zeigen, wer unser Herr ist. Also legt ab den Eigennutz und die Faulheit und nehmt an das dienende Herz, das Jesus uns vorlebt und was bereit ist, sich die Hilfe für andere was kosten zu lassen. Viertens, Verse 29 bis 30. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Legt ab die schlechten Worte, die lästernden Worte, die bissigen und schneidenden Kommentare, die ironischen Seitenhiebe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Denn ich weiß von mir, ich rede oft einfach, was mir in den Kopf kommt. Und ich könnte euch jetzt aus dem Stegreif eine Handvoll Situationen allein aus dieser vergangenen Woche aufzählen, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, war das wirklich gut, was ich da gesagt habe? Wie ich es gesagt habe? Ich glaube ja nicht. Unsere Worte sollten dem anderen dienen. Was ich sage, soll zu seinem Wohl sein. Beim Reden geht es nicht darum, dass ich raushaue, was ich will, sondern es geht um das Wohl des anderen. Es ist eine Haltung der Liebe, des Dienens. Und warum? Weil alles andere nicht dem Geist entspricht, der in uns lebt. Denn jedes Wort, was Gott spricht, ist lebensspendend. Und Gottes Geist lebt in uns. Und wenn wir egoistische, lästernde, niedermachende, auf Kosten anderer scherzende Worte sprechen, dann betrüben wir ihn. Dann machen wir Gott in uns traurig, der uns so viel Gnade geschenkt hat, dessen Worte nie leer zurückkommen, sondern Leben bringen. Aufgepasst, es geht hier nicht darum, nur Nettes zu sagen. Nein, es geht darum, das zu sagen, was notwendig ist. Das rechte Wort zur rechten Zeit, ob das jetzt Trost ist oder ein Problem ansprechen. Ermutigung oder Korrektur, Bekräftigung oder Zurückhalten. Wir wollen in uns, in unseren Worten gebrauchen lassen, um Gottes Gnade deutlich und groß zu machen. Also frage dich, geben diese Worte dem anderen, was er braucht? Dienen sie ihm zur Besserung? Bringen sie ihm Segen? Stärken sie seinen Charakter? Zeigen sie ihm Gottes Gnade? Legt ab jedes schlechte Wort. Und nehmt Worte der Gnade an, eine Haltung, die dem anderen mit jedem Wort, das ich spreche, dienen möchte, dass er Jesus sieht, erlebt und begegnet. Denn Jesus' Worte haben auch dir Leben geschenkt. Fünftens, Verse 31 bis 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vorhin in den Versen 26 und 27 haben wir vom gerechten Zorn gelesen, der nicht umschlagen soll in ungerechtes Handeln oder Bitterkeit, also keine Hintertür für den Teufel sein soll. Hier in diesen Versen geht es nun um diesen ungerechten Zorn. Diese Wut, diese Bitterkeit, die daraus geboren ist, dass etwas nicht so läuft, wie ich es halt will. Der Zorn, der nicht wegen tatsächlicher Ungerechtigkeit bzw. Sünde ist, sondern weil unsere Erwartungen enttäuscht werden, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen, weil es nicht so war, wie wir es gerne gehabt hätten. Weil wir genervt sind, weil wir bockig sind, weil wir gereizt sind. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Man könnte genauer auf jedes Einzelne eingehen, aber es wird am Ende zusammengefasst in aller Bosheit, Schlechtigkeit. Es ist aggressives, von seinen eigenen Gefühlen und Wünschen geleitetes Handeln. Und das ist ein Umgangston, der gehört nicht unter Christen. 2022 auf dem Camp, auf dem Kinderzeltlager, gab es eine Situation, die eigentlich Spaß war. Aber ich habe es in den falschen Hals bekommen. Und da war ich 2 Tage richtig genervt. Und ich weiß noch, dass ich mir kurz gedacht habe, Tabea, Du kannst jetzt geduldig und liebevoll und vergebend sein. Du musst einfach loslassen. Und ich mich dann entschlossen habe, nee, die sollen schon merken, dass das mich genervt hat. Ich habe mich absolut von meiner Wut und meiner Bitterkeit leiten lassen. Mein Verhalten während diesem Zeitlager am Ende war nicht gut. Und ich musste mich danach bei vielen für so manchen Kommentar entschuldigen. Es war nicht das Verhalten, das Christus uns gezeigt hat und was ihm entspricht. Es war Egoismus, geleitet von meinen Emotionen. Legt ab alle Bosheit. Stattdessen soll unser Verhalten, unser Temperament von Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebung geprägt sein. Freundlichkeit oder Güte. Not und Bedürfnisse des anderen sehen und darauf eingehen. Nicht nur praktisch wie in Vers 28, sondern auch im Umgangston. Barmherzigkeit. Nicht empfindlich reagieren, mit meinen Gefühlen im Vordergrund, sondern empfindsam und mitfühlend sein für den anderen. Vergebend. Die Sünde des Verhaltens des anderen, seine Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung nicht mein Verhalten bestimmen lassen, uns nicht anrechnen, nicht zwischen uns stehen lassen. Und warum? Oder vielleicht besser gesagt, wie? Weil Gott so zu uns ist. Gott hat uns in Christus vergeben. Diese Erinnerung sollte immer unser ganzes Verhalten auf den Kopf stellen. Denn wir haben Christus ans Kreuz genagelt. Es war unsere Schuld und unsere Rebellion, die dazu führte, dass die Strafe existierte, die Jesus auf sich nahm. Wir haben Gottes Sohn getötet und er liebt uns und nimmt uns mit offenen Armen auf, wenn wir zu ihm zurückkehren, immer und immer wieder. Wegen dieser Liebe, in dieser Liebe, umgeben von dieser Liebe, sollen wir Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und alle Bosheit ablegen und Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebung annehmen und eintrainieren, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Ich möchte euch zum Schluss einen ganz kleinen Einblick in mein Leben geben. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht nur ein Bücherwurm bin, sondern auch ein ganz großer Fan von allen Arten von Geschichten, ob es jetzt in Comicform, Serie, YouTube-Shorts oder was immer ist. Ich vertiefe mich unglaublich gerne in eine Geschichte, doch ich tue das nicht nur, wenn ich Freizeit habe, wo es eigentlich voll in Ordnung ist, sondern ich habe gemerkt, dass ich es auch gerne tue, wenn ich müde, gestresst oder überfordert bin. Es ist sozusagen ein Fluchtverhalten, also ich fliehe da rein und es hält mich dann voll häufig von Dingen ab, die ich eigentlich tun sollte. Und das hat mir Gott in den letzten Jahren immer wieder aufgezeigt. Er hat mir gezeigt, welche schlechte Gewohnheit da in meinem Regal steht. Und hat mich erstmal erkennen lassen, wie ich mich verhalte und wie irrsinnig es ist, in Geschichten Kraft und Energie zu suchen und wie oft ich es als Vorwand nutze, um mich nicht mit dem auseinanderzusetzen, was wirklich gerade in mir los ist. Und er hat mir dieses Verhalten in unterschiedlichen Situationen aufgezeigt und wie viel schöner es wäre, zu ihm zu kommen. Und hat mir gezeigt, wie viel schöner es ist, wenn ich bei ihm meine Kraft suche, wenn ich gestresst, müde oder überfordert bin, zu ihm gehe und im Lobpreis, im Gebet, im Bibellesen einfach da sitzen und seine Schöpfung betrachten, bei ihm sein. Dass das wirklich mir so viel mehr gibt. Und er hat mir diese Erkenntnis geschenkt und man würde sich ja denken, er hat sich mein Verhalten verändert. Aber nicht so schnell. Nein. Es ist ja schon eine Gewohnheit gewesen, mal schnell die App zu öffnen, auf Netflix zu gehen oder das Hörbuch anzuschalten. Und eine Gewohnheit zu brechen ist nicht leicht. Aber Gott ist geduldig mit mir. Er hört nicht auf, mich zu erinnern. Er vergibt mir, wenn ich versage und er schenkt mir immer wieder Gelegenheiten und Anstoß, hier im Gehorsam zu handeln. Und deshalb aus Gehorsam dieser Wahrheit gegen habe ich manche Schritte unternommen, die andere vielleicht als radikal bezeichnen würden. Aber ich weiß, wenn ich tue, was er sagt, ist es besser. Dann geht es mir besser. Also habe ich im Sommer ein paar Wochen digitales Fasten gemacht und nur an einem Tag in der Woche Serie oder Film geschaut. Und ich habe eine Zeit lang teils komplett Apps wie Kindle oder Netflix von meinem Handy gelöscht. Ich habe einen Timer eingestellt, dass ich täglich höchstens eine halbe Stunde YouTube schauen kann. Und man würde denken, jetzt hat sich jetzt mein Verhalten verändert und passt jetzt und so sagen, hey nein, immer noch nicht. Immer noch fliehe ich da immer wieder rein. Es ist besser geworden, absolut. Aber ich merke, dass es immer noch etwas ist, was mich immer wieder gefangen hält. Eine alte Gewohnheit, die ich aus meinem Regal rausräumen möchte. Und deswegen im Gehorsam, weil ich das immer mehr verstehe und erfahre, wie wertvoll es ist, meine Kraft in Jesus zu suchen, habe ich mich jetzt in dieser Fastenzeit entschieden, keine Filme oder Serien zu schauen. Natürlich ist das auch manchmal schwer und es fällt mir zwar schon leichter als im Sommer, aber trotzdem. Aber ich weiß, wie gut es ist und ich erfahre und merke, wie gut es ist, mein Leben in Gott zu finden, weil Gott gut ist und er die Liebe meines Lebens. Und Gott gibt uns täglich wieder die Chance, uns ihm zuzuwenden und uns von ihm verändern zu lassen. Nimmst du Jesus als Herrn und Retter an, dann bist du ein neuer Mensch, komplett neu. Und dann dürfen wir uns täglich in dieser Erneuerung leben. Den Prozess des Erkennen, Ablegen, Bekennen, Umkehren, Neues erlernen und einüben, damit unser Inhalt zu unserem Sein passt. Also frage dich selbst, wo klopft Jesus bei dir an? Was möchte er bei dir aufräumen? Wo ist dein Leben noch von einer Einstellung oder einer Gewohnheit oder einer Reaktion geprägt, die nicht dem Gott entspricht, dem du nachfolgst? Und wozu fordert er dich vielleicht heute heraus, das Alte auszuräumen und Neues einzuräumen und dich vom Inhalt wie auch vom Sein völlig verändern zu lassen? Amen.